Wir haben das Lied gesungen zwischen Himmel und Erde. Eine Zwischenzeit, wo wir gesungen haben, Finsternis kämpft gegen das Licht, Licht gegen Finsternis. Und ab und zu haben wir das Gefühl, in dieser Zwischenzeit zwischen Erde und der Ewigkeit, dem Himmel, da ist die Finsternis am Gewinnen. Da hat man München, da hat man Nizza, da hat man Paris, Brüssel, nur um in der Nähe zu bleiben. Man kann auch weitergehen, fast täglich. Irgendwie Terror, Amoklauf. Nimmt die Finsternis nicht zu? Ist Licht dann eigentlich weniger stark? Zweifel können kommen. Da haben wir noch vielleicht das Irritierende in diesem Lied drin, wo dann heisst, zwischen Himmel und Erde hängst du dort in der Gegenwart. Das ist das nicht 2000 Jahre her, aber es ist das Präsenz, kann man sagen, von der Vergegenwärtigung. Es tut uns immer wieder mal gut, in dieser Weltgeschichte ein Zeichen von der Liebe, das Zeichen von dem andersartigen Sieg von Jesus zu sehen, Präsenz von der Gegenwart, von der Vergegenwärtigung. Darum also stimmt das, er hängt jetzt einfach in unserem Bewusstsein dort für uns, obwohl das 2000 Jahre ist. So ist es auch beim, das ist eine biblische Präsenz von der Vergegenwärtigung. In Offenbarung 5, Vers 6, da ist der Johannes, auch schon etwa 70 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus, wo er den Himmel sieht. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Also auch da sieht er etwas, was eigentlich schon lange in der Vergangenheit passiert ist, die Präsenz der Vergegenwärtigung. Glauben und Zweifel. Ist Zweifel eigentlich nur schwacher Glauben? Oder könnte die Zweifel davon weiterhelfen, dass unser Glaube stark wird? Könnte Eli Wiesel recht haben, wenn er schreibt, kein Glaube ist so stark wie ein verwunderter Glaube. Aber natürlich eigentlich, Zweifel hat auch gewisse negative Sachen. Wenn man an der Liebe von Gott zweifelt, wie wenn wir da unser Leben ihm anvertrauen und sagen, Jesus, du bist mein Herr, wenn er es ja vielleicht nicht gut meint. Wie wenn wir Glaubensschritt wagen, mutig vorausgehen, wenn wir denken, ja, vielleicht lässt er uns im Stich oder vielleicht gibt es ihn gar nicht. Dem wollen wir ein bisschen nachspüren. Im zweiten Punkt haben wir dann die Fragestellung, der zweite Punkt von dieser Predigt ist Zweifel Sünd. Aber zuerst einmal zum ersten Punkt, dem Johannes der Täufer, seine Frage, die er da hat, in Lukas 7 von Vers 18 an. Er hört also von verschiedenen, wo Jesus positiv gemacht hat. Tote auferweckt, Kranke geheilt, das ist doch eine super Botschaft, aber eben er. Und er fragt plötzlich, sollen wir auf einen anderen warten? Bist es vielleicht nicht du, der Messias, der grosse Retter, wo wir drauf geplant haben? Das ist früher, so beschreibt es auch das Lukas-Evangelium, beim Johannes der Täufer nicht so gewesen. Er ist ja bei der Taufe dabei gewesen, er hat Jesus getauft, Lukas 3, 22 lesen wir, und hat dort gesehen. Er hat gesehen, dass Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist, da ist die Taube runtergekommen und Christus heisst eigentlich der Gesalbte, also Er hat gesehen, dass Jesus der Gesalbte, der Christus ist und hat die Stimme gehört, du bist mein geliebter Sohn. Also er gewusst, das ist Gottes Sohn. Das hat er gehört. Einmaliges Erlebnis, das hat er auch geglaubt. Aber plötzlich war es nicht mehr so ganz klar, dass er der Kommende ist. Vielleicht muss man ja auf einen anderen warten. Er hat schon geglaubt, einer wird kommen, aber vielleicht ist es nicht der. Warum ist das dazu gekommen? Wieso kommen Zweifel in unserem Leben drin, weil es plötzlich nicht mehr aufgeht? Das unverständliche Walten Gottes irritiert ihn. In dem Lukas 3 steht auch, dass sich der Johannes der Täufer für Gerechtigkeit eingesetzt hat gegen Ungerechtigkeit und der Herodes, der Regent da in dem Land, war sicher kein vorbildlicher Herrscher gewesen, sondern ein sehr unberechenbarer Herrscher. Er hat ihm vorgeworfen, dass er seinem Bruder die Frau ausgespannt hat. Er hat ihm noch andere Sachen vorgeworfen, die haben alle gestummen, aber natürlich der Herodes hat das nicht gern gehört. Also immerhin muss ich sagen, der hat schon recht Mut gehabt, weil der Herodes jetzt wirklich nicht als feinfühliger Politiker, der auf Leute hört, bekannt war. Und von dort her ist er jetzt im Gefängnis. Er, der für Gerechtigkeit eingestanden ist, und er, der erzählt hat, auch wieder Lukas 3, hey, also der Kommende, das ist wie wenn die Axt am Baum schon angesetzt ist und wumm, jetzt wird zugeschlagen und der Baum, der faule Baum, geht um. Aber wie ist es jetzt? Jetzt ist ja der fruchtbare Baum umgekehrt. Er, als Zeuge vom Guten, ist im Gefängnis. Geht doch nicht auf. Und er hat predigt, dass der Kommende dann einen ist, wo der Weizen vom Spreu trennen wird. Und der Weizen wird in die Scheure da und der Spreu wird verbrannt. Aber jetzt, wo ist der Spreu? Schön in der Scheure, in diesen Palästinen, oder? Und der Weizen, der ist im Gefängnis. Geht doch einfach nicht mehr auf. Und so ist es weitergegangen drin. In dem Abschnitt drin geht es ja dann darum, dass Blinde geheilt werden und Lahme gehen können und. Und das alles hat Jesus aus der Bibel gelesen. Lukas 4 lesen wir das. Wo er in der Synagoge war, in Nazareth, haben sie ihm die Rolle aus dem Jesaja in die Hand gedrückt. Und er hat daraus gelesen, aus Jesaja 35. Wir werden das Kapitel nachher noch mal etwas genauer einspizieren. Und dort heisst es, dass Menschen mit Behinderung, sie werden gesund und Gefangene. Und Gefangene werden frei. Ja, schon. Jetzt hört er, wie Blinde gesund werden und Lahme können gehen, sogar Tote auferweckt, aber die Gefangenen frei. Nichts ist. Er hockt im Gefängnis. Und ich denke, die Gefängnisse sind dazumal wahrscheinlich von ihrer Lebensqualität nicht sehr gut zu Weg gewesen. Also er als treuer Zeuge hockt im Gefängnis. Und der gesagt hat, die Verheißung ist jetzt erfüllt. Der erfüllt sie gar nicht. Der befreit ihn jetzt auch gar nicht aus dem Gefängnis raus, wo er doch ungerecht, weil er die Wahrheit gesagt hat und einen korrigiert hat, dort reingekommen ist. Und dann natürlich noch. Dann ist der Johannes der Täufer, ein Freund von Jesus, einfach dort allein. Wir wissen, dass man Gefangene hat können besuchen, wie man sie auch heute besuchen kann. Auch der Paulus, der gefangen war in Rom, konnte Besuch empfangen. Und so konnten auch seine Jünger, Johannes seine Jünger, dort ihn besuchen. Aber Jesus? Jesus ist zu den Sünderinnen und Zöllner gegangen, Sünder und Zöllner. Aber ihn, wir wissen es nicht, wahrscheinlich hat es ihn ausrichten lassen, hat ihn nicht besucht. Also, das sind jetzt die Fragen, die gekommen sind beim Täufer. Stimmt das zusammen? Dass jetzt eben, dass der Messias ist, wenn doch die Verheißungen eigentlich nicht so recht sich erfüllen oder vor allem in seinem Leben nicht erfüllen. Also es entsteht Zweifel, indem dass wir uns mit anderen vergleichen, denen geht es gut, vielleicht Gläubige oder Ungläubige, und uns geht es schlecht und wir können das nicht mehr einordnen. So entstehen Zweifel. Jetzt zum zweiten mittleren Punkt. Ist Zweifel Sünde? Die Antwort: Nein und Ja. Beim Täufer ist es eine wichtige Fragestellung, die ich nicht und die Bibel auch nicht als Sünde einordnet. Jesus reagiert einfach auf das und gibt keinen Vorwurf, gibt eine Antwort, gibt keinen Vorwurf. Was er eigentlich durchaus in anderen Gelegenheiten, wo er es nötig gefunden hat, gemacht hat. Zum Beispiel bei seinen Jüngern im Sturm hat er gut können sagen, ihr Kleingläubigen. Also Zweifel könnte auch Misstrauen sein und Kleinglauben macht er jetzt beim Johannes der Täufer nicht. Was er sogar macht nach unserem Predigstext, er würdigt Johannes der Täufer als der Größte vom Alten Testament. Also die Fragestellung, auch wenn das Jesus in Frage stellt, oder? Bist du der Messias, also bist du es nicht? Und die ganzen Erfahrungen von der Taufe da am Jordan in Frage stellt, das ist für Jesus keine Sünde. Zweifel sucht nach Gewissheit. Und das ist das Motiv vom Täufer. Er sagt nicht, es ist einfach alles falsch, es kommt kein Messias, es gibt keinen Gott, sondern bist du wirklich der Richtige? Und eine ganz wichtige Frage. Er hat sein ganzes Leben, jetzt seinen ganzen Auftrag, seine Sendung auf das abgestützt. Den Weg vorzubereiten für den Messias, für den Jesus. Aber man kann sich ja auch täuschen. Man kann ja auch nur meinen, es sei die Stimme von Gott. Und vielleicht ist es ja nicht. Dem müssen wir schon angehen, weil ich meine, ein ganzes Leben für die Katz leben und so viel Leiden auf sich nehmen für die Katz, die Frage muss man klären. Es gibt Fragen, die man darf stellen und soll stellen und muss stellen. Es ist ganz interessant, dass das Neue Testament kein Wort kennt, das nur Zweifel bedeutet. Es gibt ein Wort, das wird hauptsächlich gebraucht, Diakrino, heisst eigentlich beurteilen, scheiden, entscheiden und dann auch noch ein bisschen Zweifel. Und so kommt es in Matthäus 16 vor, eben das Wort für Zweifel, das eigentlich heisst, hey, ihr könnt das Wetter beurteilen, wenn jetzt auch nicht eine 7-Tages-Prognose, doch jetzt, wie es morgen wird sein, könnt ihr am Himmel beurteilen, ihr Urteil fällen. Und so sollten sie auch über die Zeichen der Zeit, das, was ringsum so ein bisschen am geistigen, religiösen Himmel zu sehen ist, können sie beurteilen. Also, Zweifel ist positiv. Ist es Fragen, um zu Gewissheit zu kommen, um einen Schritt weiter zu kommen. Nicht einfach sich treiben zu lassen, sondern weiter zu kommen und sich nicht einfach täuschen zu lassen oder die Meinung von anderen zu übernehmen oder den Zeitgeist zu übernehmen, ist eine gute Fragestellung. Aber es muss dann auch, und der kann dann Zweifel zur Sünde werden, zur Entscheidung kommen. Wenn jetzt Johannes der Täufer einfach immer die Frage gehört, in sich hineingetragen hat und sich nie entschieden hat, will ich jetzt daran glauben, dass der Kommende ist oder nicht, lass einfach offen, dann wäre das negativ. Zweifel kommt ja schon im Deutschen von zwei. Und so gibt es ein anderes Wort, das kommt ganz selten vor in der Bibel, auch für Zweifel, eben zum Beispiel Jakobus 1,8, heisst es Dipsychos, das heisst zwei Seelen. Unbeständig ist da die Übersetzung, also irgendwie einfach, da sind immer so zwei Stimmen in einem inne. Und wenn es da, also man könnte das vergleichen wie ein inneres Team, dann hat es ein Team von zwei, es können aber auch mehr sein, mehr Zweifler und mehr Glaubenszüge. Und dann braucht es einen Teamleiter. Und der muss entscheiden, auf welche Stimme hören wir jetzt, was setzen wir um. Und Zweifler, die jetzt wirklich im Zweifel bleiben, die sind immer so ein bisschen in der Wartehaltung. Die entscheiden sich nicht, die meinen, das ist immer die neutrale Zone. Und so braucht es da den Jakobus fürs Gebet, das Dipsychos, zwei Seelen. Da ist also einer am Betten. Die eine Stimme sagt, Betten nützt, ja, dann bett doch ein bisschen. Die andere Stimme sagt, es gibt ja eigentlich gar keinen Gott, das ist ja das Reden mit dir. Die sagt also, wenn schon beten, dann ja, nicht zu viel. Und vielleicht hilft es ja nicht. Also kannst du nicht auf Gott abstützen, dann musst du dir noch selber helfen. Und so wird einer nie zum Better. Und wir werden auch nie zum Evangelist, wenn wir immer denken, ja, gewisse Sachen sprechen für das Evangelium, andere, ja. Also ich kann ja nicht irgendwie, vielleicht, wenn ich jetzt meinen Glauben würde bezeugen, könnte ich ja einen anderen auch noch zu einem fantastischen Glauben bringen, der dann gar nicht verhebt. Ich zweifle, darum sage ich gescheiter nichts. Oder zweifle dann in der Heiligung. Ja gut, es ist schon in der Bibel steht, dieses und jenes ist Sünde. Ich müsste da vielleicht schon nicht einfach alles durchgehen in meinem Leben drin. Aber vielleicht ist es ja auch noch kulturbedingt, dass das Einzelne, das mit Konkubinat und all dem, ist vielleicht einfach jetzt ein bisschen von früher, oder die Moral, ja, nimm es gleich nicht zu ernst. Und so ist Zweifel absolut Sünde und hinderlich, wenn man uns nicht entscheidet. Und so wieder das Wort Diakrino heisst, urteilen, sich ein Urteil bilden, Fragen stellen, ist positiv. Aber dann auch scheiden und entscheiden ist in dem Wort eben gleich auch drin. Das ist dann auch wieder nötig, dass wir aus dem Zweifel rauskommen. Also, ist Zweifel Sünde? Nein und ja. Jetzt gehen wir zum dritten Punkt, Überwindung des Zweifels. Jetzt sind also da die Jünger bei Jesus angelangt. Sie stellen ihm die Frage und Jesus antwortet. Da werdet jetzt das Zitat aus Jesaja 35, da werden Menschen mit Behinderung werden gesund. Die Gefangenen, die in dem Text sind, die lässt er freundlicherweise lässt er jetzt aus, oder? Aber eigentlich, wenn man so will, hilft doch das dem Täufer nicht aus seinem Zweifel. Ist ja eigentlich eigentlich gar keine Antwort. Einfach nur Feststellung, was er schon ist und was er vorher schon gehört hat. Was soll das eigentlich? Also gehen wir ein bisschen mal dem entlang nochmal. Also wichtig ist nochmal, Zweifel überwinden ist die Frage aussprechen. Er hat das nicht direkt können, ein SMS schicken an Jesus. Er hat seine Boote gebraucht, seine Jünger. Er weiht seine Jünger in seine zweifelnde Fragestellung ein. Und die Frage wird dann auch von allen Zuhörern gestellt. Also wahrscheinlich auch Zuhörer, die er zu ihnen predigt hat. Und immer gesagt hat, das ist der Kommende. Und jetzt fragt er. Und dann ist auch so unsere Hilfe, dass der Text steht. Weil in dem, dass wir zu unseren Fragestellungen, Anfragen an Gott, kritischen Anfragen, skeptischen Anfragen an Gott stehen, können auch andere davon lernen. Weil unser Glauben, und das ist wieder das Positive am Zweifeln, ist ein Prozess zwischen kindlichem Glauben, ganz am Start, dann kommt die Phase von der Komplexität und dann kommt Einfalt. Das werde ich euch jetzt ein bisschen zeigen anhand von dem. Also das ist einmal einfach so der Glaube, wo vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen hat oder noch nicht so viele widersprüchliche Erfahrungen. Und Johannes der Täufer einfach so kann nehmen, so ist es, er ist der Kommende. Mit der Axt und mit der Spreu und dem Weizen, das ist jetzt so. Also mal der einfache Glaube, kindliche Glaube, ein positiver Sinn. Aber dann kommen viele, viele Fragen dazu. Und vielleicht hat er Jesaja 35 nochmal durchdacht, was steht da alles? Jesaja 35 ist ganz eine komplexe Verheißung. Das heisst ganz vielschichtig. Und wir haben da ein paar Vers auf der Folie von dem Vers 4, 9 und 10 dann aus Jesaja 35. Da ist nicht nur die Rede davon, dass wenn der Kommende wirklich kommt, dass dann Menschen mit Behinderung gesund werden, sondern da ist Vergeltung, ist Gericht. Natürlich, aus unserer Perspektive müssen wir sagen, Gericht bringt das zweite Kommen, wenn Jesus wiederkommt. Aber in dem Jesaja 35 ist alles einfach durcheinander. In den Sätzen völlig durcheinander. Da gibt es dann kein Raubtier mehr. Das heisst, ein Raubtier, das sind Feinde, es gibt keinen Feind mehr. Müssten wir jetzt auch sagen, das ist beim zweiten Kommen, jetzt gibt es noch Feind. Aber es ist alles im gleichen Kapitel, alles durcheinander. Und da ist Freude für das Volk Gottes. Sie haben keine Sorge mehr, sie müssen nicht mehr seufzen. Einfach ein perfekt schönes Leben. Ja, es gibt Augenblicke, wo uns Sorgen weggenommen werden und wo wir Freude haben, aber nicht nur. Also, es ist so ein Durcheinander. Kann man jetzt das einfach nehmen? Das eine ist schon jetzt und das andere vielleicht wann? Wie muss man das verstehen? Und da kommt der Löwe noch vor, oder? Also sicher, jetzt Löwe ist nicht einfach so buchstäblich gemeint, dass es noch keine Löwe mehr gibt. Sicher wird das im Himmel dann so sein, aber es ist sicher ein Bild für alles Feindliche, auch feindliche Menschen mit einem Maschinengewehr. Ja, ist er jetzt blind? Vielleicht auch nicht physikalisch gemeint, sondern eine geistliche Blindheit werden wir geheilt. Oder vielleicht ist es physikalisch und geistlich. Also das wird plötzlich so ein Bibelvers, so ein Kapitel, wo wir lesen zur komplexen Aufgabenstellung. Auf was können wir jetzt vertrauen? Was ist jetzt uns eigentlich verheißen? Vielleicht sind wir in diesen Phasen drin. Und ich muss sagen, ich habe mal, als ich zum Glauben gekommen bin, ist alles so einfach gewesen. Und jetzt habe ich so viele Fragen. Und auf all diese Fragen eigentlich keine Antwort. Es ist alles so komplex geworden. So schwierig. So undurchschaubar. Und das soll so sein. Das ist ein Reifungsschritt drin, jetzt auch beim Johannes der Täufer. Und jetzt kommt die Antwort, der weitere Schritt, wo ein Jesus von dem komplexen Fragestellungen wieder zum Einfachen. Ich würde das sagen, Einfalt. Es ist nur noch eins. Es gibt eine Vielfalt, aber es gibt auch eine Einfalt. Vielfalt wäre jetzt mehr die Komplexität, sondern Einfalt. Was ist eigentlich über all dem, was unbeantwortet ist, das Wichtigste, was klar ist? Und das Wichtigste, was klar ist, und darum verholt es Jesus wieder, hey, sagt dem Johannes, der Täufer, Blinde werden gesund, Lahme werden gehen und so weiter. Punkt. Wenn ich das richtig verstehe, soll der Johannes, der Täufer, sagen, das sind Zeichen. Ich bin der Kommende. Dir geht es jetzt ein bisschen anders, du bist gefangen und hockst im Kerker rein, aber ich bin der Messias. Und so verstand ich auch Wunder und Zeichen. Wunder und Zeichen sind nicht einfach nur, dass diesen und jene Blinde auch besser hätte, das wünschte ich mir ja auch, sondern sie zeigen, dass Jesus der Messias ist. Dass man Wunder und Zeichen so nicht einfach egoistisch interpretiert, sie zeigen, Jesus ist der Messias. Und so soll der Täufer einfach zu tief, das ist das Wichtigste, Jesus ist der Messias. Wieso gehöre ich jetzt nicht denen, die Wunder und Zeichen erleben? Ich weiß es nicht. Hat sich der Täufer müssen sagen, am Schluss endlich ist er noch hingerichtet worden als Märtyrer? Das ist alles eine offene Frage. Aber die Einfalt ist, es geht um Jesus. Und das ist dann wieder das, was aus diesen Fragen rausholt. Der Täufer hat nicht gewusst, warum. Warum er? Auch nach dieser Antwort nicht, aber er hat einfach gewusst, Jesus ist das Zentrum. Und von dort schließt Jesus da den Text und sagt, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Oder wer nicht an mir irre wird. Heisst das Glück ist einfach Jesus. Ihm können zu vertrauen, nicht bitter werden über Jesus, sondern in allen offenen Fragen können sie Ja haben zu seinem Weg, sagen, du bist der Messias. Mir geht es jetzt nicht gerade so gut, aber du bist der Messias. Ich vertraue mein Leben dir an, du bist der Messias. Du räumst nicht jeden Stein daraus raus. Es wird Schwierigkeiten geben, es wird Unverständliches und Leiden geben und andere haben das vielleicht nicht, aber du bist das Wichtigste. Absolut das Wichtigste. Der Gedanke wieder, die Einfalt. Also nochmal der einfache, kindliche Glaube. Dann kommen ganz viele Fragen, es wird alles so komplex. Und dann braucht es wieder den Heiligen Geist, der einfach sagt, du, es ist gar nicht so komplex. Es ist einfach, Einfalt. Es geht um mich oder das grösste Gebot, es geht um Liebe. Und so ist es auch, mit dem möchte ich schliessen, Psalm 73, ein Psalm von Asaf, wo ein Zweifel kommt. Der andere, eben der faule Bäum, oder? Also der Spreu, der geht so gut, oder? Der Ungläubige geht so gut und mir, wo der Weg mit Gott geht, geht es nicht immer gut oder schlecht, bis sehr schlecht. Und er endet dann auch wieder mit der Einfalt. Wen habe ich im Himmel außer dir? In der unsichtbaren Welt Gott. Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Herr Jesus, wir danken dir, wie du umgegangen bist mit dem Johannes der Täufer, der eigentlich Gewissheit hatte, aber in zentralen Fragen ist Fragen gekommen. Wir dürfen dir das stellen. du weißt darum. Und schenke uns in all dem Vielfältigen und Komplexen, wo uns als Gemeinde kann beschäftigen, wo uns als Einzelne kann beschäftigen, den Weg zur Einfalt. Du bist es. Und du gehst mit jedem anders um. Und das ist vielleicht auch Freiheit. Vielleicht hat der Johannes der Täufer andere Freiheit aus der Gefangenschaft erlebt. Freiheit vom Vergleichen mit anderen. Die, aber ich nicht. Schenke uns die Freiheit zu dieser Einfalt und die komplexen Fragen stehen zu lassen. Du bist der Messias. Danke, dass du auch dort unsere Zweifel vergisst, wo wir sündig gezweifelt haben. Wo wir uns nicht wollen entscheiden. Aber ich bitte dich, dass du uns aus den Zweifeln immer wieder rausholst.